Marshall Warnschuss funktioniert anders. Vielleicht galt er aber der linken Bewegung Griechenlands.
Aus den bürgerlichen Medien ist Griechenland so gut wie verschwunden. Dabei ist ein Ende der Protestbewegung in Griechenland noch lange nicht absehbar.
Mit Analysen, Einschätzungen und Interviews hierzu befasst sich unsere Sendung am 31.01.
Musikalischen Live-Support gibt's von der Gruppe Schall und Rauch aus Neumünster.
Hört FSK auf 93,0 am 31. Januar um 17 Uhr. 31. Januar um 17 Uhr. 31. Januar um 17 Uhr. 31. Januar.
Ihr hört FSK 93,0 MHz und 101,4 im Kabel mit der Sendung, die im Transmitter angekündigt ist unter G-Riot. Informationen aus Griechenland im Januar. So ganz stimmt das nicht. Mittlerweile ist da eine handfeste 3-Stunden-Sendung rausgekommen, die weitaus mehr Informationen und Anlass zur Diskussion bieten soll, als was im Januar in Griechenland passiert ist. Wobei der Januar natürlich auch nicht vergessen wird. Aber wir spielen jetzt erstmal noch ein wenig Musik vom Band und dann stellen wir euch das Konzept vor der Sendung.
Hier ist das freie Senderkombinat auf 93,0 mit einer Sendung zu Griechenland und den Ereignissen in Griechenland. Diese Sendung grenzt sich ab zu den Berichterstattungen und Analysen aus den bürgerlichen Medien, die unserer Ansicht nach nicht annähernd das Thema erschöpfend behandeln, vielleicht auch nicht wollen. Diesen Anspruch haben wir allerdings auch nicht. Wir wollen möglichst ausführlich berichten. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann es hier aber natürlich nicht geben. Die Sendung setzt sich zusammen aus verschiedenen Beiträgen von verschiedenen Menschen, interessierten Menschen, aktiven Menschen, die Interesse hatten, sich zu speziellen Unterthemen zu äußern in diesem Zusammenhang und herausgekommen sind, so teilweise auch ganz andere Beiträge, als sie eigentlich eingeplant waren. Das ist aber super, das finden wir gut. Und so wird sich dann werden sich die nächsten knapp 3 Stunden hier im FSK gestalten. Wir haben eine Liveband hier im Studio.
Genau, wir freuen uns hier, dass wir hier in diesem kleinen FSK-Studio mit mittlerweile 7 Leuten, wenn ich das richtig zähle, sitze. Und es wird hier langsam immer stickiger. Ja, vielleicht die Band Schall und Rauch kommt aus Neumünster. Und daher macht es vielleicht auch noch Sinn, im südlichen Schleswig-Holstein noch einmal kurz die FSK-Daten durchzusagen. Nämlich auch im südlichen Schleswig-Holstein kann FSK gehört werden, nämlich erstmal nochmal FSK 93,0 MHz und 101,4 im Kabel. Außerdem kann FSK eigentlich auch weltweit gehört werden, nämlich auf dem FSK Livestream. Aber jetzt begrüßen wir erstmal hier Schall und Rauch und ich glaube, die wollen doch nochmal jetzt ihr erstes Liedchen zum Besten geben.
Alle Städte sind so grau wie die Menschen, die in ihnen wohnen. Und die Stadtdirektoren kein Interesse, das zu betonen. Hier gibt stumpfe Unterhaltung für den Herrn und für die Dame. Und das wenige Bunt kommt von der Leuchtreklame. Und wir stehen mittendrin und wir schwitzen unsere Ohren. Wenn das Leben ist, dann haben wir hier nichts verloren. Und wir bleiben trotzdem da in dieser Friedhofsatmosphäre. Weil wir ohne uns alles noch blöder und viel stumpfer wären.
In dieser Stadt.
Ja, diese 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 Stadt.
Stumpft ab und macht satt.
Thank you.
wir schauen in die Schaufenster.
In die Schaufenster.
Ihre Puppen sehen aus wie die Verkäufer, wie Gespenster. Lass es nie so werden, denk ich, und ich schreibe mit schwarzer Lackfarbe Scheiße an die Scheibe. Und wir stehen mittendrin und wir spitzen unsere Ohren. Wenn das das Leben ist, dann haben wir hier nichts verloren. Und wir bleiben trotzdem da in dieser Friedhofsatmosphäre, weil hier ohne uns alles noch öder und stumpfer wäre.
In dieser Stadt,
ja, diese Stadt.
Ja,
wie die Gedanken, die in ihnen wohnen. Und das zieht sich wie eine Zählgraumasse durch die Fußgängerzone.
Blöder Platz zum Boden.
Und da schweigen sie sich aus bei der Menschenrechtsdemontage. Aber reden große Gesten von Zivilcourage. Und da fragst du manchmal schon, ob so viel Grau erlaubt ist. Dass wir die besseren Menschen sind, das haben wir nie behauptet. Wir bleiben trotzdem da in dieser Friedhofsatmosphäre, weil wir ohne uns alles noch öder und viel stumpfer wäre.
In dieser Stadt,
ja, diese 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 Stadt,
stumpft ab und macht satt.
Ja, im Radio, in dem freien Radio Korax aus Halle, da gab es am 9.12. ein Interview. Und ja, in diesem Interview wurde eine Griechin dazu befragt, was eigentlich die Gründe seien oder was die wirklichen Gründe sind für das, was in Griechenland da passiert. Das wollen wir jetzt als Einstieg einmal kurz einspielen.
When you just think about like the real reason about this big conflict and why the people go out to the street, do you have any idea why there's so much hate or so much energy in the
so
society?
Much anger.
Yeah, so much anger.
Well, the main reason, in my opinion, is that the Greek state is not functioning.
Mm-hmm.
There's no help from the states. One doesn't feel welcome in the state unless he has, I don't know, some family or money. And there's a lot of problem finding jobs and earning money, living on their own. Young people are, it's almost impossible for a young person to live on his own before he's 30 maybe or more.
Mm-hmm.
And poverty and injustice, and there's also a lot of killings happening from the police.
Mm-hmm.
Usually these policemen, they don't even go to jail, let's say. They don't get any fines for what they do. They can, and this is happening all the time, and the newspapers and the media is putting it under the earth.
Mm-hmm.
So actually, it's like the last years, the democracy is really failing in Greece. And it's maybe there was never really democracy in Greece, I would say also, but yes, you know what I mean.
Yeah. So, Christina, thank you very much for the information. And yeah, I wish just good luck for the situation there.
I hope so. I think it's going to go okay. I mean, and yeah.
So, okay, thank
okay.
you.
Nothing, goodbye.
Ja, also ich habe Sie gerade nochmal befragt so, zu der Situation in Griechenland, was die Basis dafür ist, für das, was da gerade passiert ist. Und Sie meint, Griechenland funktioniert so, wie es ist, gerade eigentlich nicht. Die Demokratie bezeichnet sie als sehr brüchig. Es gibt irgendwie niemanden, der den Leuten hilft. Der Staat sowieso nicht. Es herrscht eine große Armut vor. Es gibt sehr, sehr viel Ungerechtigkeit in dem Sinne, dass Polizei viele, viele Menschen töten und oft keine Strafen dafür bekommen. In ihren Augen berichten auch die Medien oftmals nicht so ganz das Richtige, sondern sind eher in, ja, bezeichnen sozusagen die Jugendlichen als pure Randale, Jungs, die da irgendwie mal ein bisschen Spaß haben wollen. Was aber viel mehr dahinter steckt, wird nicht reflektiert.
Genau, diesen Interview-Schnipsel vom Radio Korax als Einstieg dazu, da wird eine ganze Menge vorweggenommen, worum es eigentlich in dieser Sendung hier gehen soll. Es soll, unter anderem werden wir auch noch die Medien betrachten, aber das, worauf es erstmal ankommt, ist, dass die wahren Gründe einfach gar nicht genannt werden und auch überhaupt gar nicht zur Sprache kommen, sondern in den Medien wird zwar berichtet von Aufständischen, von einer Protestbewegung. In dem Zusammenhang wird auch immer wieder die Schülerinnen- und Schülerproteste und die Studentinnen- und Studentenproteste in Griechenland beleuchtet. Und da wird gesagt, dass Griechenland ein sehr marodes, ein nicht funktionierendes Bildungssystem hätte und die Studentinnen und Studenten keine Chance haben, später sich weiterbilden zu lassen, sondern einen Job zu bekommen, obwohl sie fertig sind mit dem Studium. Das wird dann auch gerne von Generation 700 gesprochen. Und im Rahmen dieser Proteste, da wird auch immer wieder, werden immer wieder Dinge erwähnt und nicht reflektiert. Als gutes Beispiel wird hier, Spiegel Online zum Beispiel, da wird in einem Beitrag berichtet, dass die Universitäten zu einem Platz geworden sind, wo sich Randalemacher immer wieder zurückziehen würden, aus dem Grund, weil die Polizei da diese Universitäten oder diese Universitäten nicht betreten dürfen, wegen dem sogenannten Hochschulasyl. Woher dieses Hochschulasyl überhaupt kommt und was damit zu tun hat, das wird überhaupt gar nicht zur Sprache genommen, und dass die Protestbewegung in Griechenland im geschichtlichen Hinblick betrachtet werden muss, auch das wird nicht genommen. Zu meiner Rechten jetzt hier vor dem Pult, da sitzt Wolfgang. Wolfgang ist auch bekannt von Shalom Libertad, der Radiosendung, und der möchte gerne ein wenig zur Geschichte von Griechenland erzählen.
Ja, wie Ole schon ganz richtig sagte, diese ganze Sache in Griechenland ist nicht zu verstehen, oder viele Dinge sind nicht zu verstehen, ohne ein bisschen neuere griechische Geschichte. Ich habe da ein bisschen recherchiert und habe eigentlich gedacht, ich kann anfangen nach der Besetzung Griechenlands durch die Deutschen, beziehungsweise nach dem Ende der Besetzung, aber ich habe festgestellt, durch die ganze Recherche, dass ich anfangen muss, als die deutsche Besetzung praktisch vollendet war, als die Deutschen ganz Griechenland an den Fingern hatten, Deutschland und Italien. Am 23. April 1941 kapitulierte Griechenland gegenüber den faschistischen Okkupationsarmeen aus Deutschland, Italien und Bulgarien. Über 70% Griechenlands waren von den Italienern besetzt. Bulgarien besetzte Ostmazedonien und ein paar kleine Inseln. Die Städte Saloniki, Athen und die meisten griechischen Inseln waren unter deutscher Herrschaft. Die deutsche Besatzungspolitik in Griechenland war geprägt von der Besatzungspolitik, wie sie auch im Osten gemacht wurde. Das heißt Terror gegen die Zivilbevölkerung und den Versuch der Aushungerung der Zivilbevölkerung. Das sah in Griechenland in den deutschen Besatzungszonen so aus, dass die Wehrmacht alle Lebensmittel, die sie irgendwie kriegen konnte, beschlagnahmt hat. Und in den Wintern 41-42 und 42-43 starben allein im Gebiet von Athen über 100.000 Menschen an Hunger. In Griechenland bildete sich schnell nach der Besetzung eine Partisanenbewegung. die ab Mitte 1943 sehr starke Aktivitäten verfolgte. Sie hat einen ganz starken Rückhalt in der Bevölkerung gehabt. Und durch ihre Stärke und durch den guten Rückhalt in der Bevölkerung versetzten sie der deutschen Wehrmacht ziemlich schwere Schläge. Der Nachschub kam durcheinander. Es wurden Truppen gebunden an Ecken, wo eigentlich gar keine Truppen sein sollten und ähnliches. Die Faschisten antworteten mit brutalen Vergeltungsmaßnahmen, mit Plünderungen, Geißelerschießungen und dem Abbrennen von ganzen Ortschaften. Zehntausende von Zivilisten wurden durch die Wehrmacht brutal ermordet. Interessant ist, ich habe in einem Tagebuch der Wehrmacht gelesen, es wird berichtet, dass in Griechenland sehr viele Querverbindungen zwischen einzelnen Wehrmachtsangehörigen, den Partisanen, bestanden, dass man vermutet, dass einzelne Wehrmachtsangehörige die Partisanen unterstützt haben. Mal sehen, was man davon zu halten hat, ich weiß es nicht. Die deutsche Wehrmacht stellte sogenannte Sicherheitsbataillone zusammen aus griechischen Kollaborateuren und die sollten Polizeiaufgaben übernehmen. Die haben ziemlich gewütet in Griechenland. Diese Sicherheitsbataillone haben wahllos verhaftet, wahllos Leute erschossen und ähnliches. Aber wir kommen nachher nochmal darauf. Über 100.000 griechische Juden wurden in deutsche KZs verschleppt und 90% dieser Menschen wurden dort ermordet. Ein größerer Teil der griechischen Juden konnte sich aber durch Flucht retten und kämpften zumeist auf Seiten der Partisanen gegen die Besatzer. Die Besetzung Griechenlands endete 1944. Die Sicherheitsbataillone, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, blieben aber bestehen. Und die Partisanen richteten nun ihre Aktivitäten gegen die Sicherheitsbataillone, weil die begonnen hatten, Partisanen, bevorzugt Angehörige der Linken, zu verhaften, einzusperren und zu foltern. Und daraus entwickelte sich ein Bürgerkrieg, dessen Auslösung der kommunistischen Partisanenorganisation ELAS zugeschrieben wurde. Die gesamte griechische Politik, einschließlich der Sozialdemokratie, beteiligte sich an dieser Schuldzuweisung. Obwohl die ELAS, das ist die kommunistische Partisanenbewegung, die Macht hätte übernehmen können in Griechenland aufgrund der drückenden Überlegenheit, die sie über die griechischen Truppen hatten, die von England massiv unterstützt wurden, hat die ELAS das nicht gemacht. Die neuere Geschichtsschreibung vermutet oder weiß es ziemlich sicher, dass das passiert ist auf Anweisung aus der Sowjetunion, dass ein Pakt zwischen Stalin und Churchill über die Einflusssphären auf dem Balkan gab und Griechenland gehörte zur Einflusssphäre der Engländer. Die Sicherheitsbataillone kämpften in diesem Bürgerkrieg auf Seiten der englisch-griechischen Armee, die also ganz massiv wirklich von regulären britischen Militäreinheiten unterstützt wurde. Diese Kämpfe endeten 1945 mit dem Abkommen von Wakisa, in dem unter anderem vereinbart wurde, dass es keine Repressionsmaßnahmen gegen die ehemaligen Partisanen gab. In der griechischen Politik gewannen zu dieser Zeit monarchistische, konservative und reaktionäre Kräfte die Oberhand. Und sie hielten sich natürlich nicht an dieses Abkommen von Wakisa. Es gab sofort eine Verfolgungswelle gegen die ehemaligen Partisanen. Sie wurden verhaftet und zum großen Teil auf die Insel Makronissos gebracht, die also ein riesiges Konzentrationslager aufgebaut war. Folterungen auf dieser Insel gehörten zur Tagesordnung. Die gängige Folter war, das hat mir ein ehemaliger Makronissos-Häftling erzählt, dass die griechischen Bewacher Peitschen hatten aus Stacheldraht. Die schlugen den Leuten damit auf die Rücken und trieben sie dann ins Meer zum Baden. Die politische Opposition unter Führung der Sozialisten schwieg auch dazu. Die kommunistische Partei in Griechenland wurde mal verboten, mal erlaubt, mal verboten, mal erlaubt, aber auch sie schwiegen. Die innenpolitische Situation wurde in Griechenland noch angeheizt dadurch, dass griechische Kollaborateure nicht verurteilt wurden oder wenn sie verurteilt wurden, wurden sie zu sehr hohen Haftstrafen verurteilt und nach spätestens einem Jahr wieder freigelassen. Die Mitgliedschaft in den Sicherheitsbataillonen die von der jetzigen Regierung im Londoner Exil noch als Verbrechen bezeichnet wurde, wurde nun als nicht strafwürdig eingestuft, da die Sicherheitsbataillone zum Schutz der Öffentlichkeit gegen kriminelle Elemente tätig waren. Es begann ein neuer Aufstand, der dauerte bis 1949. Wieder erkämpften sich die linken Partisanen eine Übermacht. Die Engländer konnten durch verschiedene Konflikte, die sie in der anderen Welt noch hatten, den Griechen nicht mehr helfen. Es gab den Krieg in Indien, es in Palästina gegen die Haganah, und die USA sprangen dann sofort in diese Bresche. Sie lieferten Waffen und schickten Militärberater. Jugoslawien und Albanien, die vorher die Partisanen unterstützt hatten, stellten ihre Helfer, ihre Hilfe ein. Und dadurch war es möglich, dass die Kräfte der Regierung, der rechten Regierung, die Oberhand bekamen, und der Bürgerkrieg endete mit einer Niederlage der Linken. Die Repression setzte natürlich sofort wieder ein mit sehr großer Brutalität. 50.000 ehemalige Partisanen und ihre Familien flohen aus Griechenland, zumeist in die Sowjetunion. Erst nach 1990 wurde ihnen von der griechischen Behörden die Rückkehr gestattet. 1950 und 1951 bei Wahlen errangen eher bürgerliche, liberale Parteien durch die Bildung einer Koalitionsregierung die Mehrheit in Griechenland. Repression wurde gestoppt und Griechenland trat 1952 der NATO bei, spielt nachher noch eine wichtige Rolle. Auf Druck der USA wurde dann das Wahlrecht geändert und 1952 schon kam eine ultrarechte Partei aufgrund der Wahlrechtsänderung an die Macht, die unter Führung von hohen Offizieren der griechischen Armee stand. Durch das neue Wahlrecht gewannen sie 82% der Parlamentssitze. Es war auch völlig klar, dass es Wahlfälschung gab und ganz große Unterdrückung der Bevölkerung, oder die Bevölkerung wurde gehindert, überhaupt zu wählen. Die USA hat dieses Verhalten unterstützt und gedeckt. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Konstantin Karamanlis, der heutige Präsident Griechenlands, Mitglied dieser Partei war und auch in maßgeblicher Stelle in der Regierung war. Übrigens wurde ihm zu dieser Zeit auch vorgeworfen, eine katastrophale Bildungspolitik und eine katastrophale Sozialpolitik. Diese Phase der griechischen Politik dauerte bis 1963. 1963 bei der Wahl hatte die Vereinigung der demokratischen Linken in Griechenland, EDA, fast ein Viertel der Wählerstimmen bekommen. Andreas Papandreou, der Vater des heutigen Führers der Sozialisten, bildete nun eine Koalition aus drei bürgerlich-liberalen Parteien. Manipulation und politischer Druck der Armee führten zu Unruhen, die sich nach der Ermordung des linken Abgeordneten Georgios Lamprakis noch verschärften. In den folgenden Wahlen verlor Karamanlis seine Mehrheit an die Koalitionsparteien unter Führung von Papandreou. Diese Koalition begann vorsichtige Reformen, aber wirklich sehr vorsichtig. Durch die Zypern-Krise und Vorwürfe gegen Papandreou, weil der seinen Sohn, ebenfalls Andreas, in die Regierung genommen hatte, gelang es dem jungen König Konstantin, in Zusammenarbeit mit den rechten Parteien und dem Militär Papandreou 1965 aus der Regierung zu drängen. Es folgten heftige Unruhen, ausgehend von den Universitäten, bei denen der Student Sotiris Petroula von der Polizei erschossen wurde. In der Folgezeit gab es in kürzester Zeit 5 Regierungen rechtsgerichteter Parteien. 1967 sollten dann Neuwahlen stattfinden, um auch auf Druck der USA übrigens, die Neuwahlen, um Ordnung zu schaffen. Es zeichnete sich dann ab, dass bei diesen Wahlen die Linken eine sehr große Mehrheit bekommen würden. Und daraufhin putschte das Militär am 21. April 1967. Jetzt kommt die Zugehörigkeit Griechenlands zur NATO ins Spiel, die ich vorhin ja schon erwähnt hatte. Dieser Putsch verlief genau nach einem Notstandsplan der NATO. Und die Öffentlichkeit spekulierte sofort, mit Sicherheit nicht ohne Grund, dass die USA maßgeblich dann auch hinter diesem Putsch standen, weil sie merkten, dass die Wahlen nicht in die Richtung gingen, die sie haben wollten. Die Obristen, die dann die Macht übernommen haben, waren auf einen radikalen Antikommunismus programmiert. In ihren Köpfen waren natürlich alles Kommunisten, die Opposition waren gegen die Regierung. Und es waren Menschen, die natürlich dann eingesperrt, isoliert und gefoltert werden mussten. Die Insel Makronissos, vorhin schon mal erwähnt, als Konzentrationslager, wurde wieder reaktiviert. Und es wurden noch mehrere KZs auf Inseln eingerichtet. Das bietet sich an, weil da die Fluchtmöglichkeiten für die Häftlinge relativ klein ist. Am bekanntesten waren die Lager Laros in, Leros in Jaros, ja. Vielen Oppositionellen gelang die Flucht ins Ausland. Die meisten gingen nach England oder auch nach Deutschland. Die beiden Papandreous gingen nach England, wo sich der jüngere Andreas Papandreou der Sozialistischen Union anschloss, einer sozialdemokratischen Partei, die von den europäischen Sozialdemokraten gestützt und finanziert wurde. Die Militärs waren insgesamt 7 Jahre an der Macht, obwohl sie in der Bevölkerung auf große Ablehnung stießen und sie international weitestgehend isoliert waren. Nur die USA stützten das Regime mit Waffenlieferungen und Geld. Der König Konstantin versuchte im Jahr 1967, also im gleichen Jahr, als die Obristen an die Macht kamen, einen Gegenputsch, der völlig laienhaft und dumm organisiert war. Er musste deswegen ins Exil flüchten und die Militärjunta schaffte kurz danach die Monarchie ab. Leider blieb auch ein Attentat auf den Chef der Junta, Papadopoulos, 1968 erfolglos. 1973 mehrten sich dann die Anzeichen für einen Niedergang des Regimes. Die wirtschaftliche Lage Griechenlands wurde zunehmend schlechter. Nach einer Studentenrevolte an der juristischen Fakultät der Uni Athen und einer Meuterei bei Teilen der Marine wurde im November 1973 ein Aufstand der Studenten am Polytechnikum in Athen blutig niedergeschlagen. Zwischenbemerkung, daher rührt dieses Gesetz, dass die Polizei die Universitäten und Hochschulen nicht betreten darf, weil man nicht vergessen hat, dass von da aus die Widerstandsbewegung gegen die Obristen war. Die bestehende Junta wurde durch einen Putsch des Chefs der Militärpolizei, Ioannidis, und einigen anderen Hardlinern im Militär abgelöst. Als im Jahr 1974 durch Ioannidis die zweite Zypern-Krise ausgelöst wurde, weil er wollte, dass Zypern sich mit Griechenland vereinigte, provozierte er die türkische Invasion auf Zypern. Das Ende der Junta wurde dadurch ausgelöst. Die Obristen hatten aber, kurz bevor sie merkten, dass es ihr Ende naht, also mit der Regierung, haben sie Konstantin Karamanlis, den heutigen Regierungschef, aus dem Exil zurückgerufen und dafür gesorgt, dass er die Regierung bilden konnte sofort. Daran kann man schon deutlich sehen, wes Geistes Kind Karamanlis ist. Karamanlis leitete trotzdem eine Wende zu einer Demokratie ein. Er gründete die rechtsgerichtete Partei Nea Demokratia. Im November waren dann auch Wahlen, zu denen seltsamerweise durch Karamanlis auch die kommunistische Partei zugelassen war. Karamanlis hat sogar die Obristen vor Gerichte gestellt, aber mit dem gleichen Ergebnis, was wir nach dem Krieg gehört haben. Sie sind zu lebenslänglich Gefängnis verurteilt worden, nach 3 bis 4 Monaten wieder freigelassen worden. 1996 gab es die Regierung Simitis, eine liberale Regierung. Die setzten auch einen ganz vorsichtigen Reformprozess wieder in Gang. Und Karamanlis übernahm dann wieder die Macht und versprach, dass er diese Maßnahmen fortführen wollte. Hat er aber nicht getan, wie wir wissen. Unter Karamanlis verschlechterte sich die Situation der Bevölkerung zunehmend. Die soziale Schere wurde immer größer. Die Bildung wurde total vernachlässigt. Ola hat ja eben schon was gesagt zu den Chancen von Akademikern in Griechenland. Die Sozialdemokratie, also die panhellenische sozialistische Union von Papandreou, opponierte gegen diese Politik, aber bot keine Lösungen an und sagte auch nichts. Und es ist ganz offensichtlich, dass die kommunistische Partei in Griechenland sich mit dem System rangierte. In der Folge führte auch das, wie wir vor kurzem ja gesehen haben, zu Unruhen, die es schon öfter gegeben hat. die nach der Ermordung eines 15-jährigen Schülers durch die Polizei den letzten Ausschlag gaben zu den Aufständen, über die wir heute hier sprechen.
Ja, geschichtlich ist das nicht nur wichtig, was Wolfgang gerade gesagt hat, zu betrachten, um zu verstehen, welche Politik der Karamanlis eigentlich fährt und woher die Proteste kommen, sondern es ist auch insofern wichtig, dass sowohl das Militär als auch der Polizei immer wieder vorgeworfen wird, mit Faschistinnen und Faschisten zusammenzuarbeiten. Wenn man die Geschichte von Griechenland betrachtet, wie das Militär vorgeht mit den Putschversuchen, mit der Militärjunta und so weiter und so weiter, dann wird das eigentlich ziemlich deutlich, und das gab es in den letzten Jahren, gab es immer wieder auch bewiesene Zusammenarbeit von Polizisten mit Faschisten. Dazu wollen wir gleich einen Beitrag hören, aber erstmal wollen wir unsere Köpfe noch ein bisschen frei pusten und ein bisschen Schall und Rauch lauschen.
Eigentlich wollte ich dir nur sagen, es tut mir leid, doch jetzt schwarze Raben und rauben mir mein Kleid, meine Schutzhaut, meine Decke streife ich mir ab, und ich sterbe wie ein Vogel in den Drähten dieser Stadt. Das Neonlicht der Macht, auch rattert das Getriebe der schönen neuen Welt. Es wird mich keiner schützen, wenn der Hagel niederfällt. Sagen, es tut mir leid, doch jetzt fliegen schwarze Raben und rauben mir mein Kleid, meine Schutzhaut, meine Dicke streif ich mir ab, und ich sterbe wie ein Vogel in den Drähten dieser Stadt.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle erstmal an die Band, die hier bei gefühlten 40 Grad ihr Bestes gibt. Und außerdem auch noch vielen Dank an Wolfgang, von dem werden wir gleich auch nochmal ein bisschen was hören. Der wird sich hier nochmal zu Wort melden. Erstmal vielleicht noch einmal, ihr hört immer noch FSK 93.0 mit einer Sendung zu Griechenland, eine Informationssendung, beziehungsweise auch eine Diskussionssendung, die zur Diskussion anregen soll, mit von vielen verschiedenen Leuten Beiträgen zu bestimmten Themen. Und gerade hatten wir vor dem Lied, was hier Schall und Rauch im Studio performt hat, haben wir einen geschichtlichen Beitrag gehört, der sich mit der Geschichte Griechenlands nach beziehungsweise von 1942 bis ja jetzt zur Regierung von Karamanlis ging. Und wenn wir das nochmal kurz wiederholen, Karamanlis war schon ist jemand, der aus dem Exil zurückgeholt worden ist, um Politik machen zu können, ist ja wohl schon vorher bekannt gewesen als einer, der schlechte Bildungspolitik betreibt, eine schlechte Sozialpolitik betreibt im sozialen Wesen, sozialen Bereichen. Und das hat natürlich nicht erst seit den Schüssen eines Polizisten auf Alexis Grigoropoulos und dessen Tod zu tun, sondern das fing natürlich viel früher an. Und dazu wollen wir euch jetzt einen Beitrag nicht vorenthalten.
Ihr hört nun einen Beitrag über die gesellschaftliche Situation Griechenlands in den letzten Jahren, denn die Schüsse waren nicht der Anfang. Die Proteste in Griechenland, die seit dem Tod von Alexis Grigoropoulos stattfinden, entstanden zwar als Reaktion auf die Umstände, wie er starb, aber es liegt nahe, dass das nicht der einzige Grund ist. Sowohl der durch die griechische Polizei herbeigeführte Tod als auch die Reaktion gehören in eine Kette von Ereignissen und Entwicklungen, deren momentan letztes Lied sie sind. Einige solcher Ereignisse und Entwicklungen werden im Folgenden dargestellt, um das Begreifen der Hintergründe zu erleichtern. Zuerst einige Informationen zur aktuellen politischen Situation, als Antwort auf die Frage, gegen was für Zustände wird sich eigentlich gewehrt. Quellen dazu Wikipedia und alexis.blogspot.de. Seit 2004 regiert die konservative Nea Dimokratia mit Kostas Karamanlis als Premierminister. Davor hatte die sozialdemokratische Partei PASOK diese Position inne. Als offizielle innenpolitische Themen der heutigen Zeit seien hier speziell die Sicherung der Staatsfinanzen, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Privatisierung des öffentlichen Sektors, Reformierung des Gesundheits- und Bildungssystems genannt, um später nochmal darauf zurückzukommen. Hinter beiden Parteien stehen einflussreiche Familienclans. Korruption und Vetternschaft sollen weit verbreitet sein. Der Staatsapparat stellt 50% aller Arbeitsplätze, die so einer besonderen Kontrolle unterliegen. Das Durchschnittseinkommen auf dem freien Markt liegt zwischen 400 und 700 Euro im Monat, beim Staat angestellt etwas höher. Eine im öffentlichen Dienst Vollzeit arbeitende Krankenschwester beispielsweise verdient 800 Euro. Im Vergleich dazu, hier in Deutschland liegt der Tariflohn für eine gerade in den Beruf eingestiegene Pflegekraft im Krankenhaus bei ca. 1.300 Euro netto. Die Lebenserhaltungskosten bewegen sich dabei in Griechenland allerdings inzwischen auf deutschem Niveau. So ist es nicht verwunderlich, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Kaum eine Familie, die nicht hoch verschuldet ist, ohne Aussicht auf Besserung. Die heutige Generation der Berufseinsteigerin wird auch die Generation der Perspektivlosen genannt. Die Arbeitslosigkeit liegt konstant bei 10%, die Löhne bleiben, wie erwähnt, gleich niedrig bei stetig steigenden Lebenserhaltungskosten. Die Wut der Bevölkerung beginnt sich zu entladen. Mit Militärdiktatur und den mit Panzern niedergeschlagenen und 80 toten Menschen beendeten Aufstand 1973 im Hinterkopf und einer schwarzen Zukunft vor Augen. In einem kurzen Blick auf die Polizei in Griechenland sei vor allem die hohe rechtsextreme Durchsetzung von Polizei, Justiz und Armee erwähnt. Zurückreichend bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, mit den Höhepunkten im griechischen Bürgerkrieg 1946 bis 1949 und Militärdiktatur von 1967 bis 1974, nach der der Großteil des Personals auch unter der sozialdemokratischen PASOK auf seinem Posten blieb und die Polizei bis heute ausgesucht aggressiv vorgeht. So kommt es auch in Griechenland immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Faschistinnen und Polizei auf der einen, sowie linken Demonstrantinnen auf der anderen Seite. Im Februar 2008 beispielsweise gab es eine nationalistische Demonstration, die von der Polizei abgeschirmt wurde, wohl aber mit einer Schneise, durch die Faschistinnen mit Messern linke Gegendemonstrantinnen angriffen, ohne es zu verhindern. Zu lesen auf www.sozialismus.net. Im Laufe der aktuellen Proteste dazu ein Zitat aus dem Artikel Griechenland vor dem Generalstreik. Erinnerung an die Zeit der Junta. Vom 10.12.2008 zu finden auf www.fau.org. Am 9. Dezember griffen Polizisten und Faschisten gemeinsam die Demonstration an. Augenzeugen fragen sich vor dem Hintergrund des heutigen Generalstreiks, ob die in die Enge getriebene Regierung sich der Faschisten als nützliche Idioten bedienen wird. Wenn sie kein Mittel gegen die Wut einer ganzen Generation zu finden scheint, ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass die Behörden erneut die faschistischen Kettenhunde von der Leine lassen, derer sie sich auch in der Vergangenheit immer schon einmal wieder bedient haben. Umso verlockender, als sie sich die Faschisten gleich auf dreierlei Art zunutze machen könnte. Zum Ersten, um die Drecksarbeit zu erledigen, für die Polizei zu sehr im Licht der Öffentlichkeit stünde. Zum Zweiten, weil man den faschistischen Mob zugleich noch als Antwort der anständigen Bürger medial verdrehen kann. Und zum Dritten, weil die dadurch transportierte Angst vor einem angeblichen Bürgerkrieg zwischen den Jugendlichen und den Bürgern einen Vorwand zu einem härteren Durchgreifen der Polizei liefert und den Staat als Retter aus der von ihm selbst geschaffenen Not legitimiert. Aus einem Interview, vermutlich Anfang 2007, mit einem Aktivisten aus Thessaloniki geführt, lässt sich ganz gut die Entwicklung der Studierendenproteste im Mai und Juni 2006 und Dezember des folgenden Jahres nachzeichnen. Wobei beim Lesen der Quelle auf www.sozialismus.net der Hintergrund des Interviewten als Mitglied einer trotzkistischen Gruppe nicht vergessen werden sollte. 2006 hatte die Nea Demokratia eine grundlegende Veränderung des Universitätsgesetzes geplant. Staatliche Finanzierung sollte reduziert werden und das Defizit durch Sponsoren und Studiengebühren aufgefangen werden. Es entwickelte sich eine Widerstandsbewegung mit Besetzungen und Streiks. Nach zunehmendem Kontakten mit und Beteiligung anderer Bevölkerungsteile nahm die Regierung die Reform vorerst zurück. Ende 2006 planten Nea Demokratia und Paschok gemeinsam die Änderungen von Teilen der Verfassung, was innerhalb von wenigen Wochen zu 75% besetzten Universitäten führte. Am 9. Februar 2007 hatte sich die Paschok von den Verfassungsänderungen zurückgezogen. Dadurch können keine Beschlüsse von der Nea Demokratia gefasst werden, weil die nötige Mehrheit nicht zustande käme. Für die Bewegung bedeutete das ein gestärktes Selbstbewusstsein und das Gefühl, Kämpfe auch gewinnen zu können. Ein knappes Jahr nach den Protesten in den Universitäten gab es zwischen November 2007 und Februar 2008 mehrere eintägige Generalstreiks, die nur deswegen geringe Erfolge hatten, weil die führenden Gewerkschaftsdachverbände Streiks abließen und der eigenen Bewegung den Wind aus den Segeln nahmen. Seit dem Herbst 2008 gibt es eine neue Streikwelle, mit der sich gegen geplante Privatisierungen, Schließungen von Fabriken und die allgemeinen Preiserhöhungen gewehrt werden soll. Diese zweite Streikwelle endete kurz vor dem Tod Alexandros Grigoropoulos mit einem Blick auf 2009, für das mit weiteren Streiks gerechnet wird. Auf einer anderen Ebene fanden im September 2008 die Aktionen der von den öffentlichen Medien sogenannten Supermarktphantome oder auch Robin Hoods der Supermärkte statt. Unbewaffnete, vermummte Menschen stürmten mit Einkaufswagen in Supermärkte, füllten diese mit Lebensmitteln, verließen mit diesen die Läden und verteilten die Lebensmittel an Passanten. Diese Aktionen fanden in Arbeitervierteln statt, zum Beispiel auch in Exarchia, dem Athener Stadtteil, in dem Alexandros Grigoropoulos starb. So sollten genau die Leute erreicht werden, die unter den aktuellen Lebensbedingungen besonders zu leiden haben. In der Öffentlichkeit kamen die Aktionen gut an, auch wenn sie für die ausgebeuteten Teile der Bevölkerung handelten, ohne sie aktiv mit einzubeziehen, sie nicht mobilisierten oder organisierten. Diese Übersicht über die letzten Jahre in Griechenland ist sicher nicht vollständig, kann aber einen kleinen Einblick in die Entwicklung vor den Schüssen in Athen am 6. Dezember 2008 geben und beinhaltet Erklärungsansätze für die breit gefächerten Proteste und Kämpfe, die es seitdem in Griechenland gibt.
Ist insofern extrem wichtig, das im Hinterkopf zu haben, da in den Medien, in den Massenmedien, in den bürgerlichen Medien immer wieder die Schüsse auf Alexis als Auslöser und als Grund für die monatelangen Unruhen genutzt werden, das auch immer noch tun. So habe ich neulich zum Beispiel in den Nachrichten gesehen, wo Athen mal wieder eine Rolle spielte. Selbst da wurde noch Bezug auf Alexis Grigoropoulos genommen, wobei die Gründe, wie wir jetzt schon gehört haben, viel tiefgreifender sind, viel intensiver sind und dass auch Schulbesetzungen, Studenten, also Universitäts-Hochschulbesetzungen, auch die waren schon vorher an der Tagesordnung. Die Schüsse auf Alexis Grigoropoulos waren sicherlich eine Art i-Tüpfelchen, das Fass endgültig zum Überlaufen hat bringen und den Widerstand und die Wut, den Zorn, der sich erstmal auf die Riots, die sich erstmal da auf die Straßen, die erstmal auf die Straße gekommen sind, das sollte nur betrachtet werden, wenn man den geschichtlichen Hintergrund auch im Kopf hat, als auch schon die Miseren der Polizei, der Politik und des jetzigen Bildungswesens, Sozialwesens in Griechenland selbst. Wir wollen jetzt kurz weitermachen mit einem anderen Beitrag, der ja kurz und knapp und natürlich in gewisser Weise unvollständig einen kurzen Überblick geben möchte über die Ereignisse in Griechenland seit dem Tod, dem Mord an Alexis.
Hat wohl alles mit einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Polizeistreife und einer kleinen Gruppe von Jugendlichen. Unter ihnen ist Alexandros Grigoropoulos. Plötzlich fallen Schüsse und Alexis sinkt tödlich getroffen zu Boden. Der Polizist spricht von Warnschüssen und Querschlägern, Augenzeugen berichten jedoch von einem gezielten Schuss und damit Mord. Schon in derselben Nacht gibt es erste Spontan-Demos und Auseinandersetzungen mit der Polizei. In den nächsten Tagen werden die Demos überall in Griechenland fortgesetzt. Auf den Demos trifft man nicht, wie vielleicht erwartet, nur Jugendliche, Autonome, sondern auch Bürgerinnen und Bürger. Während und nach den Demos kommt es häufig zu Ausschreitungen in Form von Steinwürfen, Mollys, Angriffen auf Banken, Läden und so weiter. Die Polizei antwortet sofort mit Tränengas und Knüppeln. Am 9. Dezember findet in Athen die Beerdigung des gerade mal 15 Jahre alt gewordenen Jungen statt. Zehntausende von Menschen in ganz Griechenland gehen auf die Straße, um an Alexis zu erinnern und gegen Polizeigewalt und die staatliche Willkür zu demonstrieren. Schon während der Beerdigung gibt es hunderte von Menschen, die sich eine Art Kleinkrieg mit der Polizei liefert. In der 120.000 Einwohnerstadt Patras kommt es zu einem Angriff von Faschisten gemeinsam mit der Polizei auf Demonstranten. Diese versuchen, die Demonstranten mit Schlägen, Tritten und Tränengas auseinanderzutreiben. Bürgerliche Massenmedien verbreiten die allgemeine Auffassung, dass es sich bei diesen Angreifenden nicht um Faschisten handele, sondern um erzürnte Ladenbesitzer, die ihr Recht in die eigenen Hände genommen hätten. Die Faschistengruppe, die die Demonstranten angegriffen hat, nennt sich selber Golden Dawn und ist für ihre Brutalität bekannt. Viele, die diesen Angriff miterlebten, fühlen sich an die Militärdiktatur erinnert. Einen Tag nach der Beerdigung des Jungen, also am 10.12.2008, findet der bundesweit geplante Generalstreik statt. Das öffentliche Leben ist deshalb weitestgehend lahmgelegt. Der internationale Flughafen in Athen wird geschlossen und auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Banken, Behörden und staatliche Unternehmen arbeiten eingeschränkt. In vielen Städten Griechenlands gibt es weiterhin Proteste. Am 12.12.2008 sind bereits 600 Universitäten und Schulen besetzt. Radios und TV-Sender werden in verschiedenen Städten immer wieder kurzzeitig besetzt, um Nachrichten selber gestalten zu können oder um auf die Wahrheit hinzuweisen. Auch Rathäuser sind bereits besetzt und zu Aktionszentren mit Plenars und so weiter umfunktioniert. Die Lehrerinnen und Lehrer und Professorinnen und Professoren Gewerkschaft haben sich mit den Aktionen, die überall in Griechenland stattfinden, solidarisiert und beginnen sich untereinander zu koordinieren. Schon für nach den Weihnachtsferien rufen sie zu einem gemeinsamen Aktionstag am geschichtsträchtigen 9. Januar auf. Am 9. Januar 1991 wurde der linke Lehrer Temponeras in Patras von Faschisten erschlagen. Die nächsten Tage gehen ähnlich turbulent, wenn aber auch mit einigen ruhigeren Stunden vorbei. Am Dienstag, dem 16.12., gibt es von der Politik erstmals eine oberflächliche Entschuldigung des konservativen griechischen Ministerpräsidenten Kostas Karamanlis. Chronische Mängel des Staates hätten nach ihm zu Zuständen im Land geführt, die nicht akzeptabel seien und für die er jetzt einen Teil der Verantwortung übernehme. Wie diese Verantwortungsübernahme allerdings konkret aussehen soll, sagt er nicht, sondern versprach lediglich, so wörtlich, weitere Reformen einzuführen. Viele andere Parteien fordern inzwischen vorzeitige Neuwahlen, die jedoch, so wie es aussieht, nicht stattfinden werden. In den 10 Tagen vor Weihnachten kommt es gehäuft zu Solidaritätsdemos rund um den Globus. Zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei kam es dabei in Rom, Madrid, Barcelona sowie in Kopenhagen. In London, Berlin, Venedig und Bologna wurde kurzfristig die griechische Botschaft oder das Konsulat besetzt oder blockiert. Zu weiteren Demonstrationen kam es unter anderem in Bern, in mehreren deutschen Städten, Dublin, Edinburgh, in mehreren französischen Städten, Glasgow, Leeds, Ljubljana und so weiter. In einer Umfrage der griechischen Zeitung Katimerini stuft die Mehrheit der befragten Griechen die Proteste mittlerweile als Volksaufstand ein. Um die Weihnachtstage spricht die Vereinigung der griechischen Lehrerinnen und Lehrer, OLME, derzeit von ca. 400 Schulen und dazu etlichen Universitäten, welche von Schülerinnen und Studenten besetzt seien. Die Regierung ihrerseits bestätigt hingegen lediglich an die 100 besetzten Institute. In vielen Städten finden in besetzten Gebäuden Volksversammlungen statt und es wird über Vorgehensweisen und so weiter diskutiert. Am 23.12. wird ein Bus der Bereitschaftspolizei von 2 Kugeln aus einer Kalaschnikow getroffen. Verletzt wird niemand. Täter werden nicht gefasst. Die Demonstrationen gehen in ganz Griechenland weiter. Am 24.12. entschließen sich die Besetzer der Polytechnischen Hochschule, der Wirtschaftsuniversität sowie der Jurafakultät, die Besetzung zu beenden. Zusammen hat die Besetzung 18 Tage den häufigen Polizeiangriffen standgehalten. In diesen Tagen finden so zahlreiche und so unterschiedliche Aktionen statt, dass sie hier unmöglich alle aufgelistet werden können. Am 27.12.2008 wird die Athener Verkehrszentrale besetzt, weil es am 23.12. einen Schwefelsäureanschlag auf eine Arbeiter- und Gewerkschaftlerin mit Migrationshintergrund gab, welche politisch aktiv war und sich gegen die vorherrschenden Unterdrückung wandte. Zwischen den Jahren finden täglich kleinere und größere Aktionen und Demonstrationen statt. Am 28.12. wird der verkaufsoffene Sonntag von einer Verkaufsblockade erheblich behindert. Am 5.01.2009 um 3 Uhr nachts wird ein Polizist der Bereitschaftspolizei angeschossen. Er kommt ins Krankenhaus und überlebt. Der Tatort wird sofort großräumig abgesperrt und eine Großfahndung eingeleitet, infolgedessen 75 Personen verhaftet werden und unzählige Wohnungen durchsucht werden. Die Täter bleiben jedoch unerkannt. Die Tat ruft bei vielen ein großes Unverständnis hervor. Am 9.01.2009 gibt es eine Großdemonstration in Athen. 20.000 Menschen demonstrieren, die Polizei greift ungewohnt hart und extrem brutal durch. 15 Rechtsanwälte, die versuchen, juristische Hilfe anzubieten, werden an ihrer Arbeit gehindert und festgenommen. Mindestens 2 Journalisten werden verletzt, mehrere andere an ihrer Arbeit gehindert und auch festgenommen. Sogar Krankenwagenpersonal, das Verletzte abtransportieren will, wird von der Polizei angegriffen und verletzt. Am 19. Januar sind noch und wieder ca. 50 Fakultäten besetzt. Am 12.01.2009 bekennt sich die Gruppe Revolutionärer Kampf, EA, mit einer 14-seitigen Stellungnahme zu den Anschlägen auf die Polizeibeamten. Immer wieder kommt es zu Demonstrationen und Aktionen, deren Forderungen häufig die Freilassung von Festgenommenen sind. So gab es am 17.01. in Larissa eine Demonstration gegen die Behandlung einiger Inhaftierter nach dem Terrorgesetz. Am 26.01. blockieren griechische Bauern die 20 wichtigsten Straßenverbindungen und protestieren damit gegen die Agrarpolitik der Regierung. Am 29.01. kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen 800 demonstrierenden Staatsbeamten und der Polizei, welche Tränengas und Knüppel einsetzte.
Wir haben gehört, wie aggressiv Polizeikräfte vorgegangen sind in Griechenland. Unter anderem ja auch gegen Anwälte und Journalistinnen. In diesem Zusammenhang halten wir für wichtig, dass nach diesen Festnahmen an Journalistinnen die ernannten Journalisten durchgeführt wurden, es zu einer Besetzung gekommen ist des Sitzes des Journalistenverbandes in Athen durch Journalistinnen und Journalisten. Und das ist doch sehr beachtlich. Wir machen weiter mit einem Lied von Schall und Rauch aus Neumünster.
Neulich landet ein UFO in Berlin, in Kreuzberg auf dem Heinrichplatz. In den UFO waren viele bunte Wesen drin, die sprangen raus mit einem Satz. Hallo, wir kommen vom Stern Autonomia und wir haben gehört, es ist hier nett. Also haben wir uns gedacht, wir bleiben ein paar Tage hier, fliegen dann mit unserem Teil wieder weg. Ja, da. Ja, da, ba, da, 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 ja, da, da, ja, da, ba, ba, da, ja, da, ja, da, ba, da, 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 ja, da, ja, da, ba, ba, da. Ganz fast ein bisschen komisch in die Situation, doch dann kam zwei Ärzte Pax. Die sagten, ey, von meinem Stern, da kennen wir gar nichts von, wie auch Pogo oder Militanz. Pogo, Logo, sagt der Wesen, und dann kam das große Nanu, weil der ganze Platz war vom Bullen umstellt und alle fragten sich, was nun tun? Ja, da, ba, da, 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 ja, da, da, ja, da, ba, ba, da, ja, da, ja, da, ba, da, 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 ja, da, da, ja, da, ba, ba, da. Gleich Steine aus, dann nahm sich der Stuhl. Doch die Wesen holten nur ein kleines Schallpult raus und meint zu uns, wie cool. Und da gab's einen Blitz und die Bullen waren weg. Ich sagte, diesen Trick, da werdet ihr berühmt. Wir sagen sie, es war kein Trick, wir haben eure Bullen. Nur mal eben nach Charlottenburg gebiegt. Ja, da, ja, da, ba, da, 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 ja, da, da, ja, da, ba, ba, da, ja, da. Ja, da, ba, da, 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 ja, da, da, ja, da, ba, ba, da.
In der Welt rauf, unendlich weit. Die Erde, unheimliche Zeiten. In der Welt rauf, unendlich weit.
Unendlich weit.